Ja, guten Morgen auch von mir an alle, die ich nicht begrüßt habe heute Morgen. Das waren ziemlich viele, weil ich spät dran war. Ich wollte heute mit euch über Fragen reden. Jedem hier ist bestimmt irgendein Sprichwort über die Frage oder über das Fragen bekannt. Wer von euch kennt ein Sprichwort über Fragen? Schmeißt die mal in den Raum. Kennt keiner ein Sprichwort über Fragen? Wer fragt, der führt, okay?
Es gibt keine dummen Fragen.
Blöde Frage, blöde Antwort? Okay. Und?
Keine dummen Fragen.
Ah, es gibt keine dummen Fragen. Oh, jetzt widerspricht sich das aber. Okay, es gibt keine dummen Fragen, das sagt der Lehrer, um die Schüler zu ermutigen. Ja, ich habe mir auch einfach, oder? Was ich meinen Kunden, da ich in der Dienstleistung tätig bin, und eigentlich für alles irgendwo ein Preis gezahlt werden muss, dann sage ich meinen Kunden aber immer, Fragen kostet nichts, also noch nicht. Oder Fragen macht klug. Oder als Kind kannte ich dieses Sprichwort eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nicht, die Kinder kennen das vielleicht auch. Wer wie was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich weiß ja nicht, ob das in meiner Kindheit nur so war. Ich weiß nicht, ob die Kinder das jetzt kennen, vielleicht ist es schon lange her. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Oder zum Beispiel, und den fand ich gut, man hört nur die Frage, auf welche man im Stand ist, eine Antwort zu geben. Dann habe ich so überlegt, ja, könnte stimmen. Weil wenn ich manchmal eine Frage höre, die ich nicht so ganz beantworten kann, dann versucht man eine Gegenfrage zu stellen oder irgendwie auszuweichen. Fakt ist auf jeden Fall, dass in unserem Alltag uns sehr viele Fragen begegnen. Und meistens sind es mehr Fragen als Antworten, die uns begegnen. Und das hat sogenannte Suchmaschinen im Internet, hat es die Möglichkeit erschaffen, mit unseren Fragen Geld zu verdienen. Wer war zum Beispiel in der letzten Woche im Internet in einer Suchmaschine unterwegs? Bitte mal die Hand heben. Ja, okay. Also ihr habt alle dazu beigetragen, dass Google und Co. Geld verdienen. Kinder haben oftmals auch ganz viele Fragen und Kinder versuchen mit ihren Fragen, sich diese komplizierte Welt der Erwachsenen zu erschließen. Wenn Kinder Fragen stellen, es gibt manchmal so Phasen bei Kindern, wo die ganz viel fragen und fragen und fragen, dann sieht man so, wie die Eltern genervt das Kind hinter sich herschleifen und die Fragen auch irgendwann nicht mehr beantworten. Aber mit diesen Fragen versuchen die Kinder sich einfach, oder versuchen die Kinder die Welt zu verstehen. Und wir Erwachsenen, wir wissen, in Klammern natürlich, meistens mehr. Falls wir mal eine Frage haben, dann ist die meistens etwas komplizierter oder manchmal haben wir auch keine Antwort auf unsere Fragen. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat eine Frage, die er in seinem Leben mit sich rumträgt, worauf er bis heute noch keine Antwort bekommen hat? Könnt ihr mal die Hand heben? Ja, okay. Das sind auch genau die, die eine Suchmaschine benutzen. Ich denke, die Frage habt ihr da vielleicht nicht eingegeben. Aber wir Erwachsenen sind auch oftmals die, und jetzt zurück auf die Lehrer, die das ganz häufig tun, und Eltern, wir stellen manchmal Fragen, wo wir die Antwort schon kennen. Heute sind ja die Kinder aus der Kinderstunde das erste Mal im Gottesdienst. Kinder, kennt ihr, oder hat euch jemand schon mal eine erwachsene Person einmal eine Frage gestellt, wo ihr wusstet, der kennt die Antwort doch eh. Kennt ihr so eine Situation? Ja? Bei Lehrer, was hat der Lehrer dich gefragt? Und er kannte die Antwort. Warum hat er die nicht selber beantwortet? Ah, okay. Ja, gute Antwort. Also gerade bei also Schule ist das eine, aber auch zu Hause, das kennt man natürlich, heute Morgen vor dem Gottesdienst. Kinder, seid ihr schon angezogen? Wir haben die gerade vorbeilaufen sehen, noch im Schlafanzug. Seid ihr schon angezogen? Oder die Kinder kommen nach der Schule, essen Mittag und dann trödeln die erstmal. Und dann fragt die Mutter, habt ihr die Hausaufgaben schon gemacht? Mama, du weißt es doch, warum fragst du? Aber es hat seinen Sinn. Ich möchte mit euch die erste Bibelstelle lesen aus 1. Könige 16, 29 bis 34. Im 38. Jahr der Regierung Asas des Königs von Juda wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Et-Baals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal ein Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was dem Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hat. Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Volk Israel zweigeteilt ist. Es gab den König Saul, David und Salomo, und danach hat sich das Königreich geteilt, Juda und Israel. Und Ahab wird König in Israel und treibt es schlimmer als alle anderen Könige vor ihm. Er nimmt sich eine Baal-Anbeterin zur Ehefrau und baut ihr und natürlich sich selbst ein Baal-Tempel und ein Aschera-Standbild. Und damit führt er das Volk Israel noch weiter und noch tiefer in die Sünde. Mehr Götzendienst geht nicht. Und zur gleichen Zeit baut ein gewisser Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf. Und das, obwohl Josua damals, nachdem Gott die Stadt Jericho vernichtet hat, indem das Volk um die Stadt herumgezogen ist, danach hatte Gott durch Josua gesagt, steht in Josua 6, Vers 26, zu der Zeit schwor Josua und sprach, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihren Grund legt, so soll es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er ihre Tore setzt, so soll es ihn seinen jüngsten Sohn kosten. Es ist eine Zeit der Auflehnung gegen Gott. Gott hat im Volk Israel, in seinem eigenen Volk, keinen Platz. Und in diese Zeit platzt Elia hinein. Vorher können wir nichts über ihn lesen in der Schrift. Die erste Info finden wir in 1. Könige Kapitel 17, Vers 1. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich heute ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Wow, Elia, was für ein Auftritt. Ahab war nicht irgendjemand von nebenan. Ahab war der König von Israel. Und Elia macht ihm hier eine glasklare Ansage. Drei Dinge sagt er dem König. Erstens, es gibt einen Gott Israels. Und das ist weder Baal noch Aschera. Zweitens, es wird nicht mehr regnen und es wird kein Tau fallen. Und drittens, wann es wieder regnen wird, werde ich sagen. Ein richtiges Brett für den König. Und was ist die Begründung für diese Strafe? Die gibt es nicht. Warum das Ganze? Kein Wort darüber von Elia. Stattdessen verschwindet er einfach in der Versenkung, weil Gott zu ihm sagt, gehe weg von hier. 1. Könige 17, Vers 2 bis 6. Und das Wort des Herrn erging an ihn, Elia, folgendermaßen. Gehe fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot am Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Elia tut das, was Gott ihm sagt, und Gott kümmert sich um Elia. Während das Vieh auf der Weide eingeht und die Menschen im ganzen Land mit Hunger und Durst zu kämpfen haben, sitzt Elia in der Vollpension Gottes am Bach Krit und muss sich um Essen und Trinken absolut keine Sorgen machen. Und als der Bach Krit kein Wasser mehr führt, sendet Gott seinen Propheten nach Zapat zu einer Witwe, zu einer Frau, die diese schwere Zeit ohne ihren starken Mann an ihrer Seite durchstehen muss, die sich nicht nur um ihr Kind kümmert, sondern auch die Aufgaben übernimmt, die ihr verstorbener Mann eigentlich gemacht hätte. Sie war in einer Zeit, wo alle wenig hatten, diejenige, die am wenigsten hatte. Und doch genau dorthin schickt Gott Elia. Elia trifft diese Frau am Stadttor, sie sammelt Holz und möchte gleich eine Mahlzeit vorbereiten. Das trifft sich aber gut, denn Elia schließt sich dem sofort an. Die Witwe aber erklärt ihm, dass es sich bei der geplanten Mahlzeit um die letzte handelt, die sie einnehmen möchten, bevor sie wahrscheinlich den Hungertod sterben werden. Bringt das Elia zum Zweifeln? Von einem Bach, der vertrocknet ist, hin zu einer Witwe, die gerade den Kampf gegen Hunger und Durst und damit gegen das Leben aufgegeben hat. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn, dass Elia von diesem Bach zu dieser Witwe geht? Stellt Elia Gott in Frage? Nein. Stattdessen sagt er zu der Witwe, Vers 13 und 14, Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bringe ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Gott hat mir versprochen, das können wir in Vers 9 nachlesen, dass diese Frau mich, Elia, versorgen wird. Und dieses Versprechen wird erhalten. Gott gibt Elia diesen Auftrag, dorthin zu gehen, und Elia nimmt Gott beim Wort. Beide funktionieren wie ein Tandem. Und Gott hält sein Versprechen. Das Mehl im Topf wird nicht leer und das Öl im Krug wird nicht weniger. Und um trockenes Holz für das Feuer muss sich die Witwe um diese Zeit, in dieser Trockenzeit, auch nicht kümmern. Aber anschließend kippt die Situation. Dunkle Wolken ziehen auf. Nicht am Himmel, sondern im Haus der Witwe. Ihr Sohn wird zuerst krank und stirbt. Was bringt dieser Frau ein gedeckter Tisch, ein voller Topf mit Mehl, ein voller Krug mit Öl, wenn sie ohne Mann und ohne Kind da sitzt? Was bringt ihr dieser gedeckte Tisch, wenn sie alleine davon essen muss? Wäre sie vielleicht doch besser vorher mit ihrem Kind den Hungertod gestorben? Nicht mit Elia, denn der Prophet, der kennt seinen starken Gott. Er weiß, dass er sich immer an ihn wenden kann. Elia geht mit Gott ins Gespräch. Er betet für dieses Kind und Gott bewirkt durch Elia ein Wunder. Es scheint, als ob der Glaube von Elia an seinen Gott, an den Gott Israels, unerschütterlich ist. Und im dritten Jahr ohne Regen sagt Gott zu Elia, Kapitel 18, Vers 1, 1. Könige 18, 1, und es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia, geh hin, zeig dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf dem Erdboden. Oha, Ahab, das ist doch dieser eine König, der mich lieber heute tot als morgen lebendig haben möchte. Das ist doch der König, der mich umbringen möchte. Aber Elia geht hin, um sich Ahab zu stellen. Und als er dem König gegenübersteht, entwickelt sich folgendes Gespräch. Das lesen wir in Vers 17 und 18. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab, der König, zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er, Elia, aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Du bist schuld, Elia. Du hast es ja angekündigt. Jetzt siehst du, was du angestellt hast. Nicht mit Elia. Der König bekommt hier knallhart und ehrlich die noch ausstehende Begründung für die Hungersnot und für die Trockenzeit geliefert. Das Abwenden von Gott hat diese Situation hervorgebracht. Nicht der gottesfürchtige Prophet, sondern der gottlose König und sein Haus sind die Verursacher. Elia nimmt kein Blatt vor den Mund, weil er weiß, dass Gott hinter ihm steht. Er führt den Auftrag aus, den Gott ihm gegeben hat. Er ist auf dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Und den Beweis dafür sehen wir auch ein paar Verse weiter. Während die 450 Baals-Propheten stundenlang verzweifelt versuchen, die toten Götzen durch rhythmische Bewegungen und lauten Zurufen aufzuwecken, spottet Elia in Kapitel 18, Vers 27. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Das ist blanker Hohn und Spott für die Propheten des Götzen. Aber warum ist sich Elia so sicher, dass es bei ihm gleich anders läuft? Sein Opfer stand ja auch noch nicht in Flammen. Sein Altar war ja noch nicht mal aufgebaut. Was war der Grund seiner Überzeugung? Er war fest gegründet in Gott. Das Tandem Elia und Gott funktionierte. Elia füllte seine Aufgabe aus, wie es Gott für ihn geplant und von ihm haben wollte. Das Feuer vom Himmel, welches nicht nur das Brandopfer verzehrte, sondern auch das Holz, die Steine, die Erde und das Wasser, was ringsherum in den Graben um diesen Altar geflossen war, was sich dort befand, dieses Feuer vom Himmel war eine Machtdemonstration Gottes. Die Reaktion des Volkes auf diese Machtdemonstration können wir in Kapitel 18, Vers 39 nachlesen. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Diese vorhersehbare Niederlage des toten Götzen Baal war gleichbedeutend mit dem Tod der 450 Baalspropheten durch diesen einen Mann, der Prophet Elia. Und dieser Elia sagt anschließend zu dem König in Kapitel 41, in Vers 41: Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es gleich regnen. Es rauscht. Es steht noch keine Wolke am Himmel, aber Gott vertraut auf Gottes Zusage zu 100% und er hört es sogar schon rauschen. Ahab geht essen und trinken, während Elia auf den Gipfel des Berges steigt, um zu beten und Ausschau zu halten nach dem Regen, den Gott versprochen hat. Er tut es sehr ausdauernd, was dazu führt, dass sein Bursche 7-mal loslaufen muss, um ihm Bericht zu geben, ob der Regen schon im Anmarsch ist. Vers 44: Und beim 7. Mal sprach er, der Bursche: Siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er: Geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Eine klitzekleine Wolke. Nicht größer als die Hand eines Mannes. Aber diese kleine Wolke reicht. Elia weiß, dass er sich auf Gott verlassen kann. Und innerhalb von kurzer Zeit ist der Himmel schwarz vor lauter Wolken und es regnet in Strömen. Es regnet nach Jahren wieder. Und wer hat es gesagt, dass es jetzt regnen wird? Elia durch Gott. Der König eilt zu seiner Frau nach Jezreel. Er erzählt ihr, was dort auf dem Berg Karmel geschehen ist. Und dann kommt der eine Satz, den die Königin durch einen Boten dem Propheten ausrichten lässt. Kapitel 19, Vers 2. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Die Reaktion von Elia ist uns allen bekannt. Mutig tritt er der Königin entgegen und verkündet ihr das Urteil, welches Gott an ihr vollziehen und vollstrecken will. Nein, ganz im Gegenteil. Er nimmt die Füße in die Hand und sieht zu, dass er Land gewinnt. Von Jezreel flieht er zuerst knapp 150 Kilometer nach Beersheba. Dort lässt er seinen Burschen zurück und läuft noch eine Tagereise weit in die Wüste. Eine Tagereise umgerechnet sind ungefähr, oder zu der damaligen Zeit war der umgangssprachlich eine Tagereise um die 40 Kilometer. Und er läuft nach den 150 Kilometern nochmal 40 Kilometer und legt sich dort unter einen Ginsterstrauch und sagt, 1. Könige 19, 4b, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia ist fertig, Gott aber nicht. Er gibt ihm zweimal Brot und Wasser durch einen Engel und kräftigt ihn. Elia isst und trinkt und macht sich anschließend auf eine lange Reise. Nicht zurück nach Jezreel, nein, sondern noch weiter weg zum Berg Horeb. 40 Tage. Und auf dieser Reise legt er nochmal ungefähr 300 Kilometer zurück. Dort am Berg Horeb verkriecht er sich in eine Höhle. Kapitel 19, Vers 9. Und er ging dort am Berg Horeb in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Was willst du hier? Gott, ist diese Frage ernst gemeint? Ich laufe seit fast 2 Monaten durch Städte, durch die Wüste, durch Berge, und du fragst mich, was ich hier will? Okay, hier ist die Antwort. Vers 10, er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Geht Gott darauf ein? Nein, Gott geht nicht darauf ein. Stattdessen lesen wir Vers 11 bis 13a. Er, Gott, aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Elia war fertig, richtig fertig. Er legt sich unter einen Strauch und will sterben. Nachdem er das erste Mal etwas zu essen bekommen hatte, legt er sich wieder hin und schläft einfach weiter. Nach der zweiten Mahlzeit steht er auf und läuft noch weiter weg und verkriecht sich in der Höhle. Dort stellt Gott ihm diese komische Frage und sagt, dass er aus seiner Höhle rauskriechen soll. Aber Elia tut es nicht. Er bleibt drin und kommt erst heraus, nachdem Gott ein wahres Naturspektakel vor der Höhle veranstaltet hat. Jetzt steht Elia also vor der Höhle, wie es Gott sich von ihm gewünscht hat. Und was kommt jetzt? 1. Könige 19, 13b. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier? Was willst du hier? Kennt Gott die Antwort etwa nicht? Warum fragt er dasselbe noch einmal? Elia antwortet, Vers 14, er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Nein, ich habe nicht den Vers 10 vorgelesen. Elia antwortet tatsächlich ein zweites Mal genau dasselbe. Ich habe für dich gekämpft, Gott, für dich geeifert. Ich hatte keine Scheu davor, dem König gegenüberzutreten und ihm die Trockenzeit anzukündigen. Ich habe für dich mein Leben riskiert. Wochenlang saß ich am Bach Krit und musste mich vor dem König verstecken. Dann hast du mich zu dieser Witwe geschickt. Dort musste ich mich beschuldigen lassen, nachdem ihr Sohn gestorben ist. Und auf dem Berg Karmel war ich wie ein Schaf unter Wölfen und habe mein Leben für dich riskiert. Erst als du Feuer vom Himmel geschickt hast, hat das Volk dir geglaubt. Aber wo war das Volk, als die Königin Isabel mir gedroht hat? Wo waren sie? Keiner ist mir beigestanden. Nein, sie wollen mich jetzt auch noch umbringen. Ich müsste fliehen und am liebsten würde ich sterben. Aber das habe ich dir ja schon einmal gesagt. Ich dachte, dass ich etwas bewegen kann, damit wir als Volk und ich besser sind als unsere Väter. Aber es hat alles nichts genutzt. So, jetzt ist es raus. Und ich habe mich gefragt, wo ich die Antwort von Elia gelesen hatte, warum er nicht Psalm 94, Vers 3 zitiert. Psalm 94, Vers 3 steht, wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Und Gott, Elia, was tust du hier? Elia, was willst du hier? Du hast deinen Platz verlassen. Ich habe dich nicht hierher geschickt. Die Aufgabe, die ich dir gestellt habe, füllst du jetzt gerade nicht aus. Du hast dein Vertrauen auf mich und mein Wort weggeworfen. Warum? Dachtest du etwa, dass du alles alleine schaffst? Dachtest du wirklich, dass du alleine übrig geblieben bist? Auf dem Berg Karmel hast du mich rechtfertigt vor dem ganzen Volk. Jetzt gerade versuchst du, dich selber zu rechtfertigen. Und das in einer Situation, wo ich dich als Werkzeug nicht gebrauchen kann, weil du nicht an deinem Platz bist. Dadurch, dass du dich zurückziehst und dich über die anderen stellst, dich über die anderen beklagst, stellst du dich über sie. Also Elia, was willst du hier? Kapitel 19, Vers 15 und 18. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimses, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Michola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Gott gibt Elia drei Aufträge. Erstens, er soll Hazael zum König über Syrien oder hier Aram salben. Das ungehorsame Volk Israel sollte von diesem König bestraft werden. Zweitens, er sollte Jehu zum König über Israel salben. Jehu sollte Gottes Gericht am Haus Ahab durchführen. Drittens, er sollte Elisa zu seinem Nachfolger salben. Diese drei Männer sollten Gericht über die Götzendiener und den Götzendienst im Haus Israel durchführen. Elia war nicht alleine und Elia war nicht der einzige Diener. Gott hat auch andere Menschen gebraucht. Aber zu dem König Ahab und zu der Königin Isabel hat Gott Elia noch einmal persönlich geschickt, einige Zeit später. Er ging dorthin, stellte sich ihnen gegenüber und sagte ihnen, 1. Könige 21, Vers 17 bis 19 und der Vers 23, aber das Wort des Herrn erging nach Elia, dem Tisbiter, folgendermaßen. Mache dich auf und geh hinab, Ahab entgegen, dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihnen Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr, hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige. Vers 23, und auch über Isabel redete der Herr und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen und vor der Festungsmauer von Jezreel. Ich kenne die Geschichte von Elia schon sehr lange und ich glaube auch sehr gut. Ihr bestimmt auch. Aber dieses eine Mal bin ich bei der Frage von Gott an Elia hängen geblieben. Es ist nur ein Satz, aber er hat eine unglaublich große Tragweite. Und ich habe mich selber gefragt, da, wo ich jetzt stehe, was will ich hier? Bin ich auf dem Platz, wo Gott mich gebrauchen kann? Bin ich auf dem Platz, wo Gott mich gebrauchen möchte? Falls ja, lasse ich mich von ihm gebrauchen? Kann ich von mir behaupten, dass Gott und ich in einem Tandem unterwegs sind? Dort, wo du stehst, was willst du da? Was willst du an dem Punkt, wo du dich jetzt gerade befindest? Natürlich geht bei uns nicht immer alles nach Plan. Und auf unserem Lebensweg irren wir auch manchmal umher. Wir können uns sicher sein, dass uns auch Gott in dieser Zeit die notwendige Stärkung und Kraft geben wird, so wie bei Elia. Aber wir müssen uns auch diese Frage gefallen lassen. Was willst du hier? Und das ist nur eine von vielen Fragen, die Gott dir stellt. Und durch diese Frage, die Gott Elia stellt, bin ich erst aufmerksam geworden, dass es in der Schrift so viele Fragen gibt, die Gott oder die Jesus stellen. Wenn du dich vor ihm versteckst, weil du in Sünde lebst, dann fragt er dich, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Wenn du gegen ihn und seine Gemeinde kämpfst, damit er in deinem Leben keinen Raum gewinnen kann, dann fragt er dich, warum verfolgst du mich? Apostelgeschichte 9, 4. Wenn er deine Motivation im Dienst aufdecken oder dir einen Dienst übertragen möchte, dann fragt er dich, hast du mich lieb? Johannes 21, 17. Es gibt noch viel mehr Fragen. Warum bist du so wütend? 1. Mose 4, 6. Wo ist dein Bruder? 1. Mose 4, 9. Was hast du getan? 1. Mose 4, 10. Wollt ihr, willst du auch gehen? Johannes 6, 67. Warum schlaft ihr? Lukas 21, 46. Gott stellt viele Fragen. Beziehe diese Fragen doch einmal auf dich selbst. Beziehe sie auf dein Leben mit oder vielleicht auch ohne Gott. Hast du eine Antwort auf all diese Fragen, die Gott dir stellt? Gott hat sie, aber er stellt sie dennoch. Gott kennt dich durch und durch. Wenn Gott dich etwas fragt, dann möchte er dir etwas sagen. Wenn Gott dich etwas fragt, dann möchte er dich warnen. Wenn Gott dich etwas fragt, dann möchte er dich näher zu ihm bringen. Denn er möchte, dass sie etwas sind zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das haben wir auch schon in der Anbetung gehört. Lass dich auf die Fragen, die Gott dir stellt, ein, wie Elia. Und wenn du dich auf diese Fragen, die Gott dir stellt, einlässt, dann wird es Veränderungen in deinem Leben bewirken. Du wirst Veränderungen erfahren. Es kann sein, dass es wie bei Elia auch mal wehtut. Aber es ist heilsam und es erfüllt dein Leben mit dem wahren Sinn. Amen.